Deutschlandfunk. Das Feature.
Hat einen Platz gefunden. Schön warm ist schon.
Bitte schalten Sie Ihr Mobilgerät auf Flugmodus.
Wir sind in Köln gelandet wieder, haben uns hier getroffen und wollten in dieser Gesellschaft präsent werden und wirken, in dieser Stadt. Deshalb sind wir in Räume der Stadt gegangen. Wir sind nicht in die Theater gegangen.
Ich bin André Erlen, Theatermacher, Regisseur, Schauspieler, Zeichner und Künstler und Familienvater.
Wir wollten die Gesellschaft kennenlernen, wir wollten verstehen, was Gesellschaft ist und wollten Impulse in diese Gesellschaft setzen.
Ich habe mich mehr als einmal mit ihm darüber unterhalten, versucht, mit ihm gemeinsam den Punkt zu finden, an dem sein Leben angefangen hatte zu bröckeln. Ich hätte nie gedacht, dass mir das mal passiert. Wie oft ich den Satz schon gehört habe. Und dann plötzlich Rezo oder Platte. Und schuld sind am Ende immer die anderen.
Es gibt ja sehr viele spalterische Tendenzen, auch in unserer Gesellschaft. Und es gibt viele Ängste. Wir haben alle viele Ängste. Also wir haben alle möglichen Vorurteile. Und wie kommen wir da weiter? So, das ist das, was meinen Ort des Alltags oder unseren Ort des Alltags hier als zentrale Frage prägt. Mein Name ist Stefan Kraft. Ich bin Schauspieler und Regisseur und Theaterlehrer und auch Theaterpädagoge mit Kleinkindern und einer der Gründer von Futur 3 und heute zusammen mit André Erlen der künstlerische Leiter von Futur 3.
Spiegel sind in der Tat etwas Abscheuliches, oder? Na, weil sie die Welt vergrößern. Um ein zusätzliches Zimmer, von dem du weißt, dass du es nie betreten wirst. Da, wo du mich siehst, da wirst du nie sein. Das liegt in der Natur der Sache.
Wir machen Projekte für wenige Zuschauer, weil wir die Nähe brauchen. In beide Richtungen. Wir glauben daran, dass der Schauspieler im Zentrum des Theaters steht und der Zuschauer und der Schauspieler, die müssen sich begegnen können. Da muss wirklich auch eine geografische Nähe da sein.
Kriegen wir nichts? Kriegen wir wieder nichts oder was?
Orte des Alltags. Das Theaterkollektiv Futur 3. Ein Feature von Marietta Morawska-Büngeler.
Alter, was willst du? Geh mal raus.
Ach so. Also, wie hast du geschlafen?
Unruhig. Irgendetwas arbeitet immer in mir.
Hast du einen Traum, der immer wiederkommt?
Mehrere, ja. Dass ich verreise. Dass wir umziehen. Ah ja, und dass ich verfolgt werde.
We Have a Dream ist ein Projekt, in dem wir den Stücktext selber träumen. Wir träumen darüber, wie unsere Träume aussehen, wie unsere Träume von einem Leben aussehen, das wir wirklich leben wollen.
Die Dramaturgie der Nacht. 20 Uhr, jetzt. Das Gehirn ist noch aufgeregt und aktiv. Unregelmäßige Beta-Wellen dominieren. Sie sind ein Zeichen für gespannte Aufmerksamkeit. Je kurzwelliger diese Wellen sind, desto mehr hat das Gehirn noch zu tun.
Das große Ziel ist natürlich, von einer gemeinsamen Zukunft zu träumen, die uns eben im Schlaf vielleicht ganz andere Dinge bringt als im Wachzustand.
Ich habe mir gestern fest vorgenommen, an einem Traum weiter zu träumen, über den wir gesprochen haben. Ich lag im Bett und bin meinem Traumpfad entlang gegangen. Der verläuft von meinem alten Kinderzimmer raus durch den Garten, über einen Zaun bis zu einem Bach. Da habe ich versucht, mit klarem Bewusstsein in den Traum zu gleiten.
Werfe mich in die Wellen, bis ich so tief tauche, dass die Dunkelheit im Kopf wieder alles hell werden lässt und ich nichts mehr wissen will von Erinnerungen. Ich schleudere mich dort, wo sicher auf Monate kein Land zu sehen ist, hoch aus dem Wasser in die Höhe, um von einigen vorbeiziehenden Albatrossen zu lernen, was Fliegen heißt.
Eigentlich war es wie ein Traum, was ich mir wünschte, mit der Natur eins zu werden. Mein Name ist Irene Eichenberger. Ich bin Schauspielerin, komme aus Zürich und arbeite seit 2012 mit Futur 3. Bei Zum Goldenen Leben war das Besondere, dass eigentlich jeder der drei Spieler alles selber bestimmen konnte, was er machen wollte. Raum, Text, einfach alles.
Für das Projekt Zum Goldenen Leben haben wir damals, glaube ich, fast 2 Monate nicht ständig da gelebt, aber wir waren sehr viel auf dem Gelände von Ketan, das ist ein Künstler, ein Kölner Künstler. Und der hat ein großes Gelände bewohnbar gemacht und mit anderen Menschen da gelebt. Das Paradies hieß das.
Ich habe 2 Installationen gemacht und das eine war ein Erdloch. In einem Erdloch ist es ruhig, feucht, modderig und man ist mit sich selber konfrontiert.
Bis ich kein Hindernis mehr bin und den Bewegungen der Steine zuhöre, über die das Wasser ans Ufer schlägt. Bis ich ihnen auf die endlos wiederholten Fragen antworten kann, wieder und wieder und wieder und nie mehr.
Das war so 6x2 Quadratmeter. Da konnten die Zuschauer also wirklich in die Erde runtersteigen. Und dann wurde der Deckel zugemacht und man saß mit 12 Leuten wirklich in einem Erdloch. Und da lag ich auch in diesem Erdloch. Und da habe ich dann so einen Fantasietext geschrieben, der so traumähnlich, so ein Ausbrechen ist aus allem. Da lief so ein Video von mir, von oben gefilmt, und wie ich da so Bahnen schwimme und versuche fast, mich aufzulösen oder mit der Natur eins zu werden. Und man hat gleichzeitig dieses Video gesehen, durch ein Aquarium durch, und in diesem Aquarium schwamm so ein kleiner Goldfisch.
Manchmal huschen mir immer noch fremde Worte durch den Kopf wie Haus oder Stadt.
Wir haben auf dem Gelände 3 Monate recherchiert über alternative Lebensmodelle, über besondere Arten und Weisen des Denkens und des Lebens, andere Strukturen, über Tauschbörsen, über Bürgerinitiativen, über Beteiligung von Bürgern an politischen Prozessen und unsere Ideen zu einem anderen Leben dort erarbeitet und auch gezeigt. Und aber auch immer mit den Menschen, die dort auf dem Gelände gewohnt und gelebt haben. Auf ihre besondere Art und Weise, in Bauwagen, in sehr vielen Hütten. Ich bin Petra Maria Wirth und ich bin als Bühnen- und Kostümbildnerin in verschiedenen Theaterproduktionen unterwegs und am allerliebsten bei Futur 3.
Das Paradies hieß das und ich glaube 2015 wurde er da rausgebaggert.
Und dort haben wir auch manchmal gewohnt, um dem ganzen Gefühl von diesem anderen Leben auch näher zu kommen.
Dass wir auch merken, wie schwierig und hart das ist, teilweise im Winter in einer Holzhütte zu sein und auf die kollektive Suppe zu warten oder nur gewärmt zu sein von der Feuerschale draußen.
Und es waren dann verschiedene Spielstätten und die letzte Spielstätte fand dann in einem Art offenen Zelt statt, eine Art Versammlungsraum der damaligen Bewohner. Und da wurde man dann gefragt über Utopien vom eigenen Leben, Gefangensein im alten Trott.
Mein Name ist Achim Bitzer, geboren 1961. Ich arbeite momentan beim Privatfernsehen.
Und diese Fragerunde ging mir dann doch zu Herzen, weil ich auch mich ja öfters in Zwängen sehe. Beruflich mache ich oft Dinge, Formate, die ich eigentlich auch gar nicht so gut finde, die ich dann teilweise wegen Geld mache, damit die Kinder, die Frauen alle versorgt sind. Und es ist schon was anderes, wenn man unmittelbar mit dem, was man tut, eine Lebenslust, Glück, Zufriedenheit erfährt, als über den Umweg Job, Geld und so weiter.
Ich habe ergründet, dass ich nicht sehr viel zum Leben brauche, dass sehr viel Etikette ist, was mich überhaupt gar nicht interessiert, dass ich viel mehr Hülle eigentlich abstreifen kann.
23.30 Uhr, der Tiefschlaf. Das Gehirn wird jetzt von Deltawellen geflutet, die es entrümpeln.
7. Juli. Ich esse? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Von einem Walfisch. Habe ich das wirklich geträumt? Fragezeichen.
Foto 3 haben wir 2004 gegründet. André Erlen, Klaus Zehe und ich. Und wir kamen da alle aus verschiedenen Theaterstrukturen.
22. Mai. Nein, 24. Mai.
Klaus-Maria Zehe ist ganz wichtig in der Beratung für die Projekte und im Hintergrund. Er kommt immer wieder in die Proben. Er hat selber irgendwann für sich entschieden, beruflich einen anderen Weg zu gehen, aber ist ganz, ganz treuer Mitarbeiter von Foto 3.
Abends zu viel Alkohol, 3 Ausrufezeichen. Im Traum viel Alltagsgenerve. Irgendwas ist mit meinem neuen Faltrad. Dann mit Freunden im Park gewesen, zum Picknicken, einen Platz gesucht, ich immer vorne weg, die anderen verloren.
Wir wollten was anderes probieren. Wir wollten kollektiv arbeiten, flache oder gar keine Hierarchie, wo sich jeder so als Theatermacher versteht und sich voll einbringen kann und in dem Sinn auch mehr Verantwortung noch übernimmt als in der klassischen Theaterstruktur.
12. Juli. Erst denke ich wieder nichts, doch auf dem Weg zur Toilette ein paar Bilder. Habe in einer Scheune Luftmatratzen gefunden und da ich keine Decke hatte, habe ich mir die Luftmatratzen um den Körper gebunden und in einem Flussbett geschlafen.
Uns drei hat, glaube ich, der Humor verbunden. Ja, wir kannten uns schon aus verschiedenen Theaterarbeiten, aus anderen Projekten und haben das Gefühl gehabt, dass wir die gleichen Fragen haben, die gleichen Themen, die uns im Kopf herumschwirren.
Als du im Koma lagst, hast du da eigentlich geträumt?
Dann, wir haben alle drei zur gleichen Zeit Kinder bekommen, Familie gegründet und das hatte so ein Momentum, dass etwas im Leben passiert ist und das Gefühl auch, das muss auch in der Kunst, in der Theaterarbeit weitergeführt werden. Also das passte einfach, das stimmte.
Ich konnte Tag und Nacht überhaupt nicht unterscheiden. Verrückt. Das ist wie mit Freunden unterwegs sein, wie eine Reise machen. Ich genieße es, mit all meinen absurdesten Ideen zu kommen.
Ich lerne ja immer wieder was Neues dazu. Ich bin Anja Herzischem. Ich bin Schauspielerin, Sprecherin, 44 Jahre alt und arbeite als freie Schauspielerin seit ungefähr 2003. Da spielt plötzlich keine Rolle, ob ich jetzt als Schauspielerin hier bin oder als Mensch oder als Frau.
Bei uns war von Anfang an der Glaube da, dass das Kollektiv also eine Art Schwarmintelligenz haben kann, die einfach zu viel mehr führt, die zu einer größeren Kreation führt, als die sich ein Einzelner hätte ausdenken können.
Ich bin Tirgisa Heusen, ich bin 26 Jahre alt und jetzt seit einem Jahr Produktionsleiterin von Foto 3. Die Idee kann wunderbar sein, wenn es aber sich nicht umsetzen lässt, weil es dafür keinen Spielort gibt oder weil es horrende Summen bedeuten würde, dann kann man da einfach mal mitdenken, wo können wir das wirklich umsetzen.
Ich bin Mariana Sadowska, 47 Jahre alt, Künstlerin, Musikerin und Sängerin. Von Anfang an, was mir bei Foto 3 begeistert hat, dass dieser sehr persönliche Zugang, also dass die nicht nur inszenieren etwas, irgendwelche fertige Stück, denen gar nicht schmerzt. Sogar suchen sich die Themen, die in erster Linie die selber beschäftigen.
In Theaterstücken sind ja die Rollen vorgeschrieben, in die man sich einpasst. Das ist hier nicht der Fall. Also ich bin Regina Welz, bin Schauspielerin, seit 2005 freischaffend. Es ist immer sehr nah an der Person, die man selber ist.
Proteste? Über Darlings, die gekillt werden. Das gehört zum künstlerischen Prozess wohl dazu. Mein Name ist Jörg Rützenhoff, ich bin Jahrgang 61, ich bin Komponist. Natürlich, jeder weint, wenn eine gute Idee, ein guter Text, eine gute Musik, gutes Licht, was auch immer im Wege einer Transformation zum endgültigen Stück über Bord geschmissen wird. Da freut sich ja keiner drüber in dem Augenblick. Das dauert manchmal ein, zwei Tage und dann ist der Kuchen gegessen, dann gibt es eine andere Idee.
So wie wir arbeiten, haben alle Schauspielerinnen und Schauspieler einen hohen Grad der Eigenverantwortung. Aber unsere Arbeitsweise kann sehr anstrengend sein, kann einen auch in die Verzweiflung treiben.
Viele Dinge sind nicht so planbar und der Prozess von Foto 3 ist bis zuletzt Dinge auszuprobieren, um Kombinationen und interessante Möglichkeiten der Darbietung oder der Interpretation zu erfinden. Und mein Anliegen ist auch, gewisse unterschiedliche Einflüsse in Kostüm, Maske oder Szenenbild einzubringen. Und da ich keine Abteilung hinter mir habe, muss ich natürlich auch alles selber besorgen, was ich aber besonders gerne mache.
Der Wecker hat nicht um 6 Uhr geklingelt.
Das hatten wir doch abgemacht.
Ich weiß. Aber ich war so müde. Doch, da war was. Es hat an der Haustür geklingelt. Ich ging zur Haustür, öffnete sie. Unten im Treppenhaus stand ein kleiner Junge. Er wollte rein, ich ließ ihn rein. Das Treppenhaus war in einem Hochhaus.
Wir gehen mit den Zuschauern in Orten, die soziale Funktion haben.
Ich fragte ihn, wie er hierher gekommen sei.
Und gleichzeitig auch zu der jeder eine Beziehung hat oder haben kann.
Er sagte, durch den Zaun hinterm Haus. Aber die Eltern dürften es nicht erfahren.
Ich erinnere, dass wir in einem Teppichladen auf Teppichen gesessen haben. Wir waren irgendwann mal im Frühstücksraum eines Hotels hinter dem Bahnhof auf Augenhöhe mit den Gleisen. Ich bin Stefanie Ruffen, 48 Jahre alt, Architektin, in Köln geboren und auch lebend und arbeitend. Wir sind durch Parks gelaufen, wir waren in einer Kneipe im Quartier Lateng, im Obdachlosenheim, wir waren in einem Kirchensaal.
Wir machen Theater im öffentlichen Raum, weil wir Orte suchen, die schon eine eigene Schwingung haben. Ich finde, Theaterräume haben oft so ein bisschen was Erschöpftes. So.
Wenn ich on location gehe, also in die wirkliche Welt, dann gibt es ja schon Räume, die ich quasi ergänze, die ich nehme und umgestalte und anders benutze. Die bekommen dann eine andere Bedeutung und auch eine andere Gestalt. Und Fiktion und Realität so verschwimmen, dass man das vielleicht oft nicht ganz auseinanderhalten kann. Und das nutzen wir auch natürlich fürs Spiel.
Wir haben so angefangen, die Stadt für uns zu erkunden und überhaupt Theater für uns zu entdecken.
Sobald man im öffentlichen Raum arbeitet, ist das natürlich ein Raum, den man viel weniger unter Kontrolle hat als ein Theater. Auf einmal kommt ein Hausmeister rein und sagt, jetzt kommen aber gleich japanische Investoren, die sich den Raum angucken wollen. Und da gibt es viele Sachen, die wahnsinnig zeit- und nervenaufreibend sein können.
Aber schmelzen die denn nicht noch viel schneller, wenn sie in einem Innenraum aufbewahrt werden, möchte ich fragen. Aber das sind doch Gletscher. Das ist doch nicht artgerecht in einem Innenraum.
Bei dem Traumstück bin ich bei den Proben schon sehr früh dabei gewesen. Und da spielt Akustik eine ganz große Rolle. Und wie ich auch glaube, inzwischen eine größere als zu Anfang unserer Zusammenarbeit. Weil die Möglichkeiten einer akustischen Ebene müssen auch erforscht sein. Das heißt, nicht nur ich muss entdecken, was Futur 3 ausmacht. Auch Futur 3 muss entdecken, was meine Möglichkeiten sind.
Musik beim Futur 3 hat ganz verschiedene Rollen, von Projekt zu Projekt. Und das finde ich so toll, sehr mutig, sehr riskierend. Und deshalb arbeitet auch man mit verschiedenen Musikern. Also ich habe hauptsächlich da mitgewirkt, wo live gesungen sollte sein oder so, wo Musik ein bisschen mehr ein Teil der Schauspiel sollte sein.
Ich komme ja aus einer Ecke, die ganz explizit akustische Welten schafft, zeitgenössischer Tanz. Da mache ich über eine Stunde lang eine akustische Welt auf, die komplett von A nach Z gestaltet ist.
Jörg Ritzenhoff schafft das, dass die Klangkulisse absolut integraler Teil der Aufführung ist. Dass die tatsächlich wie noch ein Schauspieler oder noch ein Text oder noch eine Aktion da drin ist. Und dass Jörg schließlich auch nicht noch komponiert und liefert, sondern ist bei jeder Vorstellung dabei und tatsächlich live mitwirkt.
Ich fahr Fahrrad.
zum Einkaufen. Auf der anderen Straßenseite ist eine große Kundgebung der AfD. Ein Typ rastet aus. Der ist in so ockerfarbene Fetzen gekleidet. Als käme direkt aus einem Krieg in der Wüste. Der reißt sich die Kleider vom Leib und der schreit: Es geht mir mittelprächtig.
Mittelprächtig!
Und dann immer wieder nur dieses eine Wort: Mittelprächtig, mittelprächtig.
Mittelprächtig!
Wenn es draußen knallt, kann ich nicht ruhig zu Hause sitzen. Dann muss man sich irgendwo in die Straße stellen. Und obwohl ich kein besonders mutiger Mensch bin, ist es aber total wichtig, dass ich dabei bin.
Mittelprächtig!
Er schreit von Schmerz und Verzweiflung zerrissen.
Anfang der 80er, da ging es um den NATO-Doppelbeschluss. Also wir waren alle stark politisiert damals. Das hat mich eigentlich auch so in die Politik reingeschmissen.
Er ist ziemlich weit weg und trotzdem dröhnt seine Stimme durch ganz Kreuzberg. Alles bebt.
In meiner Schulzeit zum Beispiel war damals der Golfkrieg hochaktuell. Natürlich sind wir demonstrieren gegangen. Mein Vater ist aus der Ukraine. Meine Mutter ist damals aus Ostpreußen geflohen als junges Mädchen. Das heißt, wir hatten politische Themen eigentlich immer zu Hause. Dann waren wir eine Großfamilie in einem kleinen Dorf. Wir wurden auch ausgegrenzt aufgrund der Herkunft meines Vaters. Das hat mich sehr stark geprägt.
Also ich selber nehme nicht aktiv an politischen Leben teil, außer Online-Petitionen unterschreiben und mit meiner Tochter mal an den Hambacher Forst zu fahren.
Die Straße bebt, die Häuser beben. Von dieser einen Stimme.
Ich beobachte, was los ist, aber es wäre jetzt zu viel behauptet, ich bin politisch. Aber dafür bin ich sehr froh, mit dieser Gruppe zu arbeiten, weil wir uns immer Themen stellen, mit denen ich mich schon auseinandersetze, aber jetzt nicht so tief.
Anfang der 90er Jahre bin ich sehr oft nach Leipzig gefahren mit Freunden. Das war eine Stadt zum Entdecken in der Zeit, mit vielen Freiräumen für uns. In einer Nacht sind wir allerdings von jungen Nazis verprügelt worden, ordentlich. Ich bin im Krankenhaus gelandet und das Erlebnis war doch sehr einschneidend.
Da steht auch ein gigantischer Elch. Der hat sich irgendwie in den Bäumen verfangen und ich sehe, dass er bereits um einen Baum herumgewachsen ist. Dass ein Baum aus seinem Kopf rausragt. Und die Stelle drumherum ist schon verheilt. Ich lege dem Elch die Hand auf den Kopf und sage: Ich hoffe, dass du bald so ganz ruhig sterben kannst, in Ruhe gehen kannst. Und während ich das sage, schließt er die Augen und stirbt.
Das war kein Traum von mir, aber ein Traum, den ich sehr schön fand, weil es um sowas ganz Archaisches ging. Darum, dass ein Leben endet. Tod hat immer mit Abschied zu tun. Natürlich, man könnte sich anstatt des sterbenden Elches auch einen sterbenden Menschen vorstellen, der die Augen schließt.
Ein Stück, was mich sehr geprägt hat und heute noch beschäftigt, ist ein Stück, was wir gemacht haben über den Tod und das anonyme Sterben. Das Stück hieß Der unbekannte Nachbar. Das war eine Trilogie.
Und der zweite Teil des Projektes, Der unbekannte Nachbar, spielt in der Trauerhalle des Kölner Bestatters Christoph Kugelkorn.
Wir sind rein und es war die klassische Bestuhlung im Halbkreis um einen Sarg herum mit entsprechender Dekoration. Er spielte Musik. Auf den Bänken lagen Zettel.
Ich bin eigentlich jemand, der immer genervt davon ist, wenn er als Zuschauer irgendwas machen muss oder wenn er mit einbezogen wird oder wenn er sogar direkt angesprochen wird oder noch viel schlimmer auf die Bühne geholt wird. Das finde ich eigentlich ganz, ganz schrecklich. Ich bin Christoph Richter, 53 Jahre alt und arbeite als Executive Producer im Fernsehen.
Wir waren zu ungefähr 25 Personen und saßen dort und haben darauf gewartet, dass etwas passiert. Und es passierte nichts, außer dass die Musik spielte und spielte und spielte. Mein Mann sagte, also jetzt müssen wir irgendwas unternehmen, sonst sitzen wir in 2 Stunden noch hier. Wir haben uns gegenseitig die Zettel vorgelesen, die man auf seinem Platz gefunden hat, und haben dabei festgestellt, dass das tatsächlich Regieanweisungen sind, was wir zu tun haben. Wir mussten auswählen eine Beerdigungsform für diesen unbekannten Nachbarn, der verstorben war.
Ich habe mich da eigentlich nicht wohl gefühlt.
Wir haben uns für den Karneval entschieden. Das ist wieder so typisch Köln, also eine karnevalistische Bestattungsfeier. Und in dem Koffer waren sämtliche Requisiten, inklusive der Trauermusik, der weiteren Fürbitten, Trauerrede etc., um diese Bestattung jetzt nun zu feiern. Wir machten das alles alleine.
Am Ende allerdings war das, vielleicht auch durch die Aktion komplett einbezogen zu werden, geradezu gemütlich. Und man hat sich wohl gefühlt in diesem besonderen Ambiente, wo es um Tod und Vergehen und das Ende geht. Das war ein seltsamer Effekt.
Man löst sich dann so ein bisschen vom Raum, weil man ist ja schwer beschäftigt. Am Ende mussten dann 6 aus dem Publikum den Sarg raustragen, wo tatsächlich ein Leichenwagen wartete, um diesen Sarg wegzufahren. Und dann war das Stück zu Ende. Und dann kam Futur 3 auf die Bühne.
Ich bin mit 7, 8 Leuten unterwegs. Bei einem Stausee. Trockene Landschaft. An den steilen Hängen wenige Bäume. Auf einmal kommt von der anderen Seite des Sees eine riesige Feuerwand auf uns zu. Und wir sind froh, dass wir da sind, wo wir sind, weil hier nichts anbrennen kann. Es ist unklar, ob wir Kämpfer sind. Nein, wir sind Kämpfer. Aber es ist unklar, ob wir verfolgen oder ob wir verfolgt werden. Vor mir ist alles dunkel. Ich überlege, ob wir Nachtsichtgeräte dabei haben. So Wärmebildkameras.
Abteilung! Halt!
Eine Nacht in Afghanistan.
Ich bin deutscher Soldat.
Ich bin deutscher Soldat.
Ich bin ein Krieger und Teil einer Einheit.
Ich bin ein Krieger und Teil einer Einheit.
Ich diene den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland.
Ich diene den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland.
Ich werde niemals eine Niederlage hinnehmen.
Ich werde nie einen gefallenen Kameraden zurücklassen. Bekommt das schon Respekt, so ist das ja nicht. Ich bin zwar nicht Hauptmännin, aber Frau Hauptmann, wenn ich sage springen, dann fragen die...
Wie hoch?
Die geben jederzeit ihr Leben, um dir den Arsch zu retten. Jederzeit. Die Jungs, die sind im Einsatz seine Familie. Ja, ja, manchmal ist mir das zu nah. Aber im Grunde ist das völlig okay. Ich meine, das geht doch gar nicht, ohne sich aufeinander verlassen zu können. Das geht nicht. Das hat doch auch was mit Emanzipation zu tun, oder?
Eine Nacht in Afghanistan. Die hat uns auch echt so körperlich an Grenzen gebracht. Das war also meine erste Produktion mit Futur 3. Und ich sollte eben als einziger weiblicher Part in dieser Produktion eine Soldatin verkörpern.
Und wir haben das nachher an verschiedenen Orten gespielt, aber die Premiere fand damals statt im ehemaligen belgischen Offizierscasino in Junkersdorf.
Ich werde nie vergessen, wie wir so die ersten Proben im Raum hatten und der Boris Karner damals das erste Licht gesetzt hat, in diesen einen Raum von außen gesetzt, durch die Scheiben durch. Und dann hatte die Petra Maria Wirth dann Sand in diesem Raum aufgeschüttet. Ich werde nie vergessen, wie ich in diesen Raum reinkam und mir blieb wirklich die Luft weg. Ich dachte nur so, es ist ja wirklich wie in der Wüste. Dieses grellende, strahlende Licht und dann dieser Sandberg. Also wir hatten eine Szene, wo wir uns damit beschäftigt haben, was passiert eigentlich, wenn Gefahr, das Gefühl von Gefahr auftaucht. Was macht das eigentlich mit den Menschen? Und dann haben wir so eine Szene gehabt, wo wir mit den Feldbetten eine Geräuschkulisse gebaut haben und sind dann wirklich in so einen körperlichen Ausnahmezustand gekommen. Und das eben mittendrin im Publikum.
Das Afghanistan-Stück hatte unmittelbar für mich in der Aufführung sehr viel mit mir gemacht.
Ich habe meine Perspektive komplett verändert in Bezug auf die Bundeswehr. Ich habe einen ganz anderen Respekt danach vor der Arbeit gehabt und vor dem gehabt, was diese Menschen jeden Tag leisten.
Ich saß zum Beispiel damals in dem Afghanistan-Stück auf Klappstühlen mit 20 Leuten zusammen, eng an eng zusammengerückt in einer Art Zelt, mehr oder minder an der Front. Man hat richtig Angstzustände bekommen. Die Leute haben sich dann teilweise umarmt, wollten womöglich auch rausgehen. Die Macher haben das so inszeniert, dass ich dann doch froh war, da heil und unversehrt aus dem Raum wieder rauszukommen.
Ein Typ von einer mafiösen Tankstelle ruft mich an. Ich weiß, dass diese Tankstelle mafiös ist. Er sagt, er brauche meine Hilfe, er sei krank an den Nerven oder an den Füßen. Ich weiß, dass er Geld von mir will. Ich sag, ich habe selber Probleme, was er von mir wolle. Er schweigt.
Am Anfang startet man mit wenig Geld. Solange man keine Kinder hat, braucht man auch nicht viel Geld. Aber wenn die Kinder kommen und man merkt, es klemmt an allen Ecken und Enden, das war oft sehr belastend.
Das ist sehr bedrohlich. Ich habe Angst.
Ich habe das durchgehalten, weil meine Frau uns mit ihrem Hebammengehalt da über die Runden gerettet hat. Und es ist jetzt seit 6-7 Jahren so, dass es bei mir auch so stabil und so viel ist, dass ich meine Hälfte beitragen kann. Das war lange Zeit nicht so. Und es war schwierig. Ja.
In diesem Beruf, manchmal läuft es besser, manchmal weniger gut. Und plötzlich habe ich irgendwelche Panikattacken und denke, wie soll es weitergehen? Und es ist immer irgendwie weitergegangen.
Ich bin jeden Tag dankbar für diese Freiheit, die wir haben. Das ist was ganz Tolles. Und ich habe mir lange Zeit gesagt, das ist der Preis, den ich dafür zahle. Für diese Freiheit, für diese künstlerische Freiheit.
Also ziehe ich so alberne Moonboots an und ich gehe rüber zu der Tankstelle und da treffe ich den Typen. Und der sagt, die sind gut. Und der meint meine Stiefel. Ich habe total Angst, dass er meinen Kindern was antun will.
Das Wichtigste, glaube ich, ist für Futur 3, dass wir uns eine gewisse Unabhängigkeit aufgebaut haben. Keine Unabhängigkeit von Förderern, aber wir haben uns die Förderer selber aufgebaut. Wir haben langfristig Kontakte aufgebaut.
Es sind aber eben wirklich öffentliche Gelder und Stiftungsgelder, die die Projekte finanzieren.
Und wir sind widerstandsfähiger, was Absagen angeht. Wir haben gelernt, uns in keinem Fall unterkriegen zu lassen.
Wir haben jetzt 6 Projekte in der Pipeline. Wir arbeiten mit 2 großen Häusern zusammen, einem Stadttheater in Ostdeutschland und einem Stadttheater in Lemberg in der Ukraine.
Es geht auf und ab, aber in der Tendenz wächst man nach oben.
Wir schwimmen in der Kolonne weiter und die felsigen Flussränder gehen über in Mauerwerk. An den Ufern erkennen wir Häuser, ja ganze Städte.
In den Flüssen sind gläserne Tunnel, die die beiden Ufer miteinander verbinden. Kein Zweifel, diesen Ort haben Menschen gebaut und bevölkert.
und Glastunnel gebaut, um zwischen den Häusern und Ufern zu wechseln, ohne ins Wasser zu müssen. Seltsam, unglaublich.
Alles macht ganz herrliche Eindrücke. Marmor.
Marmor und alles glänzt. Es war wohl eine Hochkultur.
Hand in Rhein, an den Rhein, zieh nicht an den Rhein, mein Sohn. Ich rate dir gut, da geht dir das Leben so lieblich ein, da blüht dir zu freudig der Mut. Nein, nein, nein.
Bei jungen Leuten, da hat man ja das Phänomen, da kommt in Umfragen Köln nach Berlin immer an zweiter Stelle. Berlin, das ist eine wirkliche Metropole, was Köln nicht ist. Köln ist eher so die Sehnsucht, Metropole zu sein. Ich sage immer, Köln ist Provinz. Was ja an sich kein Problem ist. Blöd ist nur, wenn man es nicht weiß. Ja, und das ist das Kölner Problem, dass sie nicht wissen, dass sie zweitklassig sind. Ja, dass sie das nicht akzeptieren. Und in ihrer Zweitklassigkeit, da sind die Spitze.
Dich bezaubert der Laut, dich betört der Schall, Entzücken fasst dich und graus. Dann singst du noch immer am Rhein und gehst nicht wieder nach Hause.
Mir fällt dazu ein Zitat eines Kollegen ein, der einmal sagte, weil ja fast die gesamte Tagespresse zum Dumont Verlag gehört, dass eigentlich in Köln die einzige unabhängige Tageszeitung die Bild-Zeitung ist.
Stell dich mal an den Mülleimer. Innerhalb von einer halben Stunde greifen da
so viele Menschen rein und holen sich eine Pfandflasche raus oder sogar
geschmissenes Essen.
Nicht nur im sozialen Brennpunkt. Auch in der Innenstadt. Man muss endlich mal aufhören, diesen Artikel aus der New York Times zu zitieren, wonach Köln in den 80er Jahren die spannendste Kunststadt neben New York war. Ey, das ist vorbei! Das ist totale Selbstüberschätzung! Das gehört ins Stadtarchiv!
Dich bezaubert der Laut, dich betört der Schall, Entzücken fasst dich und graus.
Eine Stadt klagt sich an. Ja, wir haben gemeinsam recherchiert, Material ausgewertet, dramaturgische Arbeit gemacht, geprobt und das Ganze dann in Szene gesetzt.
Verlieren kann jeder. Immer. Wer gewinnen will, sollte zumindest das wissen. Fragen Sie die Schildkröten.
Und bei dem Projekt Die Stadt der Schildkröten, da wehte so eine Angst von sozialem Abstieg durch unsere Gruppe. So nah bei den Menschen zu sein, die wirklich einen Abstieg in die Obdachlosigkeit, in den Alkohol, in andere Drogen, in Krankheiten, die aus dem sozialen Gefüge komplett rausfallen und auf der Straße landen. Den Kontakt mit diesen Menschen, das hat schon sehr tief berührt. Und zu merken, wie dünn das Eis ist, auf dem wir gehen und wie schnell ein Abstieg passieren kann.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich fühlen, wenn du 11 wärst? Wie steht's? Juckt's? Brennt's beim Wasser lassen? Hm? Dermatose in der Hose? Gilb, Hepp, Schleppscheiße? Hm? Du hast doch nicht etwa Hemmungen, darüber zu reden, oder? Und da sehe ich da nur einen Rest von Schamgefühl.
Wir haben eine Geschichte gehört von einem Mann, die hat die Frau sich von ihm getrennt. Da ist sein ganzes Leben auseinandergefallen. Und dann ging das ganz schnell. Und plötzlich, der hat es einfach nicht mehr geschafft. Was machst du dann? Da bin ich wirklich mit Ängsten in Kontakt gekommen, die existenziell sind.
Instandbesetzung nannten sie es damals. Für preiswerten, bezahlbaren Wohnraum für Studenten, Familien, Alte, Arbeiter, Künstler, Arbeits- und Obdachlose. Für alle. Instandbesetzung.
Das hat uns, glaube ich, alle sehr betroffen gemacht. Dass die eigentlich mit uns durch die gleichen Räume streifen und dass wir denen eigentlich täglich begegnen. Nach dem Projekt haben mich viele gegrüßt auf dem Klotwigplatz, die ich vorher gar nicht kannte. Jetzt weiß ich, wer das ist. Ich grüße mich teilweise heute noch. Ja, ja, hallo, Petra vom Theater. Du bist das.
Ich bin eigentlich auch dankbar, dass es in der Südstadt noch möglich ist, dass die Gentrifizierung dort die Straßen noch nicht so gesäubert hat.
Freut mich, wenn ich sie treffe, ja.
Jeder kann verlieren. Alles. Und wer gewinnen will, der sollte zumindest das wissen.
Das war am 29. Juni. Mein zweiter Durchbruch. Habe Ähnliches geträumt wie die anderen. Unter Wasser gewesen, Wale gesichtet. Atlantis.
Erstes Traumlabor erfolgreich abgeschlossen. Begegnung mit den anderen. Woanders?
Atlantis. 30. Juni. Wir beschließen, von jetzt an daran zu arbeiten, wenn möglich von der Zukunft zu träumen.
Für unser Projekt We Have a Dream haben wir im Januar 2019 angefangen, unsere Träume aufzuschreiben, das ganze Team, alle. Und da sind dann bis in den Herbst rein fast 90 Seiten Manuskript entstanden. Und daraus haben wir dann den Text der Aufführung destilliert.
Wir waren zu sechst oder zu siebt in einem Gästehaus und haben uns dort ein kleines Matratzenlager aufgebaut, um wirklich miteinander dort die Zeit und dann auch die Nacht zu verbringen, und haben uns am Nachmittag nochmal mit Traumtheorien befasst, bevor wir dann dazu übergegangen sind, uns gegenseitig von eigenen Träumen und Traumerfahrungen zu erzählen und auch dort zu übernachten und zu schauen, was wir dann in dieser Nacht träumen.
Die Fahnen sind sehr groß. Dem Regisseur ist es wichtig, dass man sie von der Straße aus sieht, während wir unsere Träume in den Morgen hinausrufen. Ist
der Vogel! Ist Kacke! Hat keine Seite!
Verliert alle
Fälle!
Blut oder Smoothie!
Jetzt werfen wir Stoffballen, auf die wir unsere Träume geschrieben haben, aus dem Fenster raus. Wie von Geisterhand fliegen große schwarze Luftballons hinterher, auf denen einzelne Worte aus unseren Traumprotokollen schimmern.
Wir sind jetzt draußen, demomäßig.
Die machen sich's ja überhaupt gar nicht einfach, und das muss man ihnen hoch anrechnen. Und das sind eigentlich Verstöße gegen die Menschenrechte und die Standards unserer Zivilgesellschaft. Und das ist das, was Futur 3 ja, glaube ich, bewegt. Diese Standards der Zivilgesellschaft, die permanent und immer stärker verletzt werden. Ob das jetzt rechte Bewegungen sind oder linke Bewegungen, das ist denen, glaube ich, relativ schnuppe.
Wir haben eine große freie Theaterszene, die sehr vielfältig ist. Und Futur 3 ist unter dieser ganzen Vielfältigkeit in meinen Augen nochmal besonders hervorstechend. Das ist zu groß gegriffen, wenn man sagt, Futur 3 hat Einfluss auf die Gesellschaft. Dafür ist natürlich der gesellschaftliche Rahmen, wo Futur 3 stattfindet, zu klein. Es kommen grundsätzlich Leute dahin, die sich gesellschaftlich auseinandersetzen, die nachdenken, die politisch interessiert sind, kulturell interessiert sind. Aber es reicht ja vielleicht, wenn die schon mal einen Denkanstoß bekommen.
Schließlich kommen wir auf dem großen Platz an, an dem das Theater gelegen ist. Zusammen mit dem gegenüberliegenden Museum und dem Kulturpalast ist es Teil des Kunstviertels, das vor zwei Jahrzehnten hier mit einem irrsinnigen Geld errichtet wurde. Das Theater ist mit den schwarzen Fahnen in unserer Bewegung verhangen. Stolz und triumphierend führen wir die Zuschauer in unser Theater hinein.
Aufbruch.
Filmelemente, Performance-Elemente, dann natürlich auch traditionelles Sprechtheater. Das hat mittlerweile so eine Bandbreite eingenommen, die mir sehr gefällt, die sehr vielfältig ist. Mit kleinen Budgets umzugehen, das sind sie gewohnt, aber dann mit relativ kleinen Mitteln eine riesige Resonanz, eine riesige Reputation herauszukitzeln. Chapeau.
Ich weiß, dass sie zweimal den Kölner Theaterpreis gewonnen haben mit Produktionen und inzwischen auch schon zum zweiten Mal den Kurt-Hackenberg-Preis. Das ist der Preis für politisches Theater. Das ist eine wichtige Wertschätzung für diese tolle Arbeit, die die leisten.
Wie 7.30 Uhr.
Ihr wischt über den Bildschirm. Ihr sucht die richtige Zeit.
Ihr findet sie nicht. In dem Moment wirst du mit verbundenen Augen auf einer staubigen Straße durch eine verlassene Gegend laufen. Es wird sehr heiß sein. Und ziemlich trocken. Wie alles in einer weiten Steppenlandschaft. Obwohl du nicht sehen kannst, weißt du genau, wie es um dich herum aussieht.
Links eine verlassene Tankstelle. Wie am Rand einer Geisterstadt. Als wäre da die Welt
zu Ende.
Futur 3 hat Sheet Island nochmal aufgelegt zu einer Zeit, als diese ganze Debatte über die Klimabewegung sich nochmal verdichtet hat. Und das hat mich bedrückt und das hat bei mir auch Ängste ausgelöst, dass es war.
Ich habe das Stück mehrmals gesehen und ich erinnere, ich habe immer Tränen in die Augen, als ich am Ende des Stückes diese Haufen von Müll mit blauen Mülltüten angesehen habe. Und das war so ein dieses starkes Symbol für etwas, was wir Menschen selber vernichten, also unsere Zuhause.
Obwohl die Stücke von Futur 3 ja hier und da alles andere als leicht verdaubar sind, fehlt dennoch nie der Humor.
Diese Szene von den Touristen im Shit Island, wo diese beiden Touristen auf der Insel sitzen, natürlich einmalig.
Ich persönlich lache mich da halb tot, weil ich mich da permanent wiederentdecke und ich glaube, den meisten Zuschauern geht es genauso.
Ah, da sind wir dann eben angekommen in diesem Nauru. Und dann hatten wir ein Auto.
Ja, wir haben ein Auto gemietet, damit wir auf dieser Insel rumfahren können.
Und dann sind wir diese, wie viel waren es? 19 Kilometer, ja, sind wir rundherum gefahren und haben fotografiert bei diesen Phosphatstellen und die Leute angeschaut, die da so rumgefahren sind, mit Ghetto-Blastern hinten drauf. Niemand hat gearbeitet.
Ja, von denen. Und eben, wie riesig die waren. Also, ich habe ja auch schon ein kleines Bäuchlein, aber die waren schon damals einfach riesig, die waren huge. Und du hast gestern gelesen?
Ah ja, ich habe gelesen auf einer österreichischen Webseite.
Wie viel Prozent von ihnen sind Diabetiker?
Massiv, also.
Warum Futur 3? Tempus Futurum, die zukünftige Zeit. Und wir verstehen das als Vorhersage, als Versprechen an die Zukunft.
Betrittst die Werkstatt, schleichst in einen winzigen, stockdunklen Raum. Gleich wird hier die erste Raumfahrt für Privatpersonen stattfinden.
Wir versuchen uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Wir beschäftigen uns in der Theaterarbeit mit Vergangenen, der Gegenwart, aber immer im Hinblick darauf, was kommen möge und kommen könnte.
Futur 3 ist für mich richtungsweisend, was das dritte Jahrtausend angeht. So verstehe ich das. Der Name war da immer Programm und ganz stark zukunftsgerichtet.
Futur 3 ist vom Namen her für mich zukünftiges Denken, weg vom Weiter-so hin zum Neuen, zum Innovativen, zum Transparenten, zum Besseren.
Tada! Jemand? Stellt euch eine neue Erfindung vor, die gerade große Wellen schlug. Ein flacher kleiner Bausatzkasten.
Schlichte Sperrholz und Schiebedecke. Und darin befinden sich speziell bemalte Bauklötze, mit denen sich jedes Problem ganz einfach lösen lässt. Und diese Erfindung heißt... Da! das mentale Dorf. Tada!
Jede Fragestellung lässt sich im mentalen Dorf mittels dieser Bauklötze visualisieren.
Und das ist das Wichtige, transformieren.
Das mentale Dorf enthält die ganze Welt in Taschenformat.
Wie bringt man die jüngere Generation ins Theater?
Wir planen für die Zukunft ein Projekt, wir nennen es im Moment ein Meta-Boulevard-Theater, in dem wir tatsächlich experimentieren wollen mit modernen Formen des Volkstheaters oder auch neuen Wegen, wie wir Volkstheater machen können, das aber auch einem intellektuellen Anspruch gerecht wird. Und gleichzeitig aber Menschen erreicht und eben auch nicht abschreckt von der Theaterschwelle, die wir sonst nicht erreichen und auch eine größere Zuschauerzahl. Denn das sind für uns die Überlegungen, wie gehen wir um mit dem wachsenden Rechtspopulismus und auch der Rechtsradikalisierung, aber besonders wie kommen wir an Menschen heran, die sonst nur andere Kommunikationskanäle benutzen. Und da reichen unsere Formen nicht aus.
Theaterleute sind Geschichtenerzähler. Wir glauben daran, dass Geschichten immer wieder neu erzählt werden müssen, dass Geschichten uns verorten in der Welt, dass sie uns helfen, Identität zu bilden, aber dass sie auch fähig sind, neue Einflüsse aufzunehmen und unsere Weltsicht erweitern, modulieren, modifizieren. Was wir im Moment beobachten können, ist, dass es eine ganz neue Form von Geschichten gibt, die offensichtlich nicht dem Leben dienen. Die säen Hass, Verzweiflung, Paranoia und gleichzeitig sind es aber Geschichten. Und da sehe ich uns als Theaterleute darin gefordert, wieder gute, neue, wichtige Geschichten, die dem Leben dienen, weiter voranzutreiben, in die Welt rauszutragen.
Nur in der Nische entsteht die Avantgarde. Die Avantgarde wird ja dann irgendwann zur Massen- und Breitenbewegung. Es ist total wichtig, dass wir solche Projekte haben. Also das ist ganz entscheidend, weil es bestimmte Kulturformen und auch die Weiterentwicklung der Kultur nicht geben würde, wenn alles nur nach Marktmechanismen funktioniert. Das würde uns alle zurückwerfen im gesellschaftlichen Diskurs.
16. Januar 2020.
29. Januar 2020, unruhig geschlafen.
3. Februar, we have a dream, gut geschlafen.
Ich glaube, dass wir auch immer ein Gegengewicht gesucht haben zu der Schwere der Gedanken manchmal. Es sind ja nicht nur schwere Gedanken, aber manchmal muss man die auch aussprechen, weil sie da sind, so schwer wie sie sind. Und indem man dazu nach einem Kontrast sucht, nach einer Reibung, nach etwas, was dem entgegengeht, dann entsteht eben vielleicht durch die Reibung etwas wie Poesie.
Mein Gehirn experimentiert mal wieder mit Hypothesen, als wäre der Schlaf der Trainingsplatz für den Tag.
10. März. Die Sonne scheint.
Die Sonne scheint.
Die Sonne scheint.
Orte des Alltags. Das Theaterkollektiv Futur 3. Sie hörten ein Feature von Marietta Morawska-Büngeler. Mit dem Kollektiv der Kölner Theatergruppe Futur 3. André Erlen, Irene Eichenberger, Theresa Heusen, Anja Jatzeschan, Stefan Haarkraft, Pietro Micci, Miriam Meissner, Bernd Reese, Jörg Ritzenhoff, Mariana Sadowska, Lucia Schelling, Regina Welz, Petra M. Wirth, Klaus M. Zehe. Sowie Achim Bitzer, Stefanie Ruffen und Christoph Richter aus dem Publikum. Ton und Technik: Henrik Manok und Oliver Dannert. Regie: Fabian von Freyer. Redaktion: Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020. Die nächste Premiere von Futur 3 findet in einem Theater in Lviv, Ukraine und an der neuen Bühne Senftenberg statt. Das Stück heißt Ich will leben und läuft in Senftenberg vom 28. bis zum 30. Mai.